Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Halt. Also, es geht gleich weiter, versprochen. Ich habe jetzt nur leider festgestellt, dass ich irgendwie mit meinem Käbelchen an meinem Mikrofon vorsichtig sein muss. Ich habe jetzt eine schöne Dreiviertelstunde aufgenommen fast. Und beim Drüberscannen über den Pegel, ich höre mir das ja nicht wirklich nochmal an, habe ich festgestellt, dass leider hier und da es ein bisschen leise geworden ist. Und bin auf die Suche gegangen. Und auch dieses Intro, was ich jetzt gerade spreche, musste ich dreimal einsprechen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit meinem Ranzen das Käbelchen gegen die Tischplatte gedrückt habe. Und anscheinend mag das gar nicht. Der Pegel im Moment sieht gut aus. Ich habe jetzt eine Minute rausschneiden müssen, weil da nichts zu hören war. Ansonsten würde ich sagen, ich habe so viel Spaß gehabt, das aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Weite Teile sind wirklich völlig in Ordnung von der Soundqualität. Und denn Auphonic, denke ich, macht den Rest. Bitte seid gnädig, hört es euch an. Wenn es gar nicht geht, schreibt mir bitte. Dann tut es mir sehr leid. Dann geht es in der 213 wieder mit einem akustischen Feuerwerk weiter. Ich übergebe jetzt an mich von vor einer Stunde und hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und macht's gut. Herzlich willkommen zur 212. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei bin heute nur ich. Ich habe euch dennoch ein paar Sachen zu erzählen, die mir in den letzten zwei Wochen kulinarisch widerfahren sind. Gerne hätte ich den Martin auch heute Abend mit ins Boot genommen, aber er hat es heute leider nicht geschafft, hat so viel um die Ohren. Und ja, ich wollte es nicht weiter schieben in der Woche, weil es geht schon wieder mit großen Schritten weiter. Nächste Woche bin ich auch ein Wöchelchen im Urlaub. Werdet ihr bestimmt bei mir auf dem Instagram auch sehen. Und bevor wir jetzt keine aufnehmen, dachte ich, machen wir eine kurze, knackige Folge. Ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, die ich sehr, sehr gerne einfach mal mit euch nochmal besprechen möchte. Die wahrscheinlich, wenn wir jetzt länger warten würden, so im Sande verlaufen würden. Und das wäre sehr schade drum. Ein sehr schönes Thema, was ich habe, ist der Sauerteig, aber ein ganz besonderer Sauerteig. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema Sauerteig überhaupt jetzt noch hören könnt nach der ganzen Corona-Zeit, wo ja jeder seinen Sauerteig angesetzt hat, so auch ich, mit sehr viel Glück und Erfolg. Ich habe ihn jetzt leider schon sehr lange nicht mehr zu einem Brot verarbeitet, aber ich pflege und hege ihn trotzdem noch in meinem Kühlschrank. Ich versuche gerade eher mit den Corona-Ballast, den man sich so auf die Rippen geladen hat, klarzukommen. Und da ist jetzt Brot nicht unbedingt das, dass ich da in dieser Ernährung so gerade zu mir nehme. Deswegen, ja, ist das mit dem Sauerteigbrot im Moment ein wenig in den Hintergrund gerutscht, wird aber bestimmt bald wieder einfach nochmal gemacht werden, um zu sehen, wie das Ding performt. Also mein normaler Sauerteig, den ich angesetzt habe, der ist jetzt gestern oder am Sonntag, heute ist Dienstag, nebenbei gemerkt, habe ich den nochmal aus dem Kühlschrank ausgegraben. Der hatte so eine schöne graue Wasserschicht oben drauf, die habe ich einfach weggekippt und oben ein bisschen abgekratzt und das untere wieder zu einem neuen, wieder neu gefüttert, wie man so schön sagt, draußen stehen lassen eine Nacht, der ging sauber hoch. Also da ist noch alles völlig intakt und alles gut. Geschimmelt war er nicht, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und so geht es dann um diesen Sauerteig. Aber ich habe was Neues ausprobiert und das wollte ich euch halt gerne mal nicht gern vorenthalten. Es geht nämlich um die Mutter aller Hefen und die sogenannte Mutterhefe oder auf Italienisch Lievito Madre. Und vielleicht haben das einige von euch ja schon gehört. Es ist auch ein Teig, also eine Hefe, die sehr gerne in Italien verwandt wird, sei es für Brote oder halt auch für Pizza. Und mich hat gerade dieses Thema mit dem Pizzateig sehr fasziniert, einmal daraus was zu machen. Und ich habe hier ein Buch, das ist Italien vegetarisch vom Brandstätter Verlag und der Claudio del Principe, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der hat dieses Buch zusammen mit der Katharina Seiser, ja, geschrieben. Ihr kennt ja wahrscheinlich Deutschland vegetarisch, Stefan Paul oder Türkei vegetarisch, USA oder Amerika vegetarisch. Also es sind wirklich eine sehr schöne vegetarische Buchreihe, die generell jetzt nicht irgendwas Vegetarisches hinterm Ofen herzieht und irgendwas in vegetarisch umbastelt, sondern sehr klassische Gerichte, die es auch schon immer gab, vegetarisch aus Tradition oder auch einfach mit einem bisschen umgedacht, dann vegetarisch gemacht, was ich auch völlig in Ordnung finde, sehr gerne auch mal gute vegetarische Gerichte esse. Also ich bin sehr begeistert von dieser Buchreihe und jetzt hier in dieser Geschichte mit der mit dem Italien, der, ich weiß nicht, ob ihr den Claudio kennt, der hat den Blog Anonyme Köche, hat eine sehr schöne Serie auch über diesen Livieto Mare geschrieben, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal bei ihm im Blog anschauen, ich werde es verlinken, wo er seine ganzen Versuche, Tests und alles mögliche, also rund um diesen, um diese Hefe halt beschrieben hat. Und in diesem Buch ist auf jeden Fall auch ein Rezept dazu drin. Es ist so, den Livieto Mare, den ich hatte, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von einer sehr guten Kochfreundin, Freundin und Mitkochfreundin, sagen wir so. Die hat den selber mal angesetzt und auf der Basis habe ich dann einen Pizzateig gemacht. Und es war wirklich Hammer. Also es, der Teig, sie sagte, wie pflege ich den, habe ich sie gefragt. Und sie sagte, ja, machst du halt wie ein Sauerteig. Ich habe ihn jetzt bei meinem Sauerteig ja auch schon dazu übergegangen, nicht mehr. Ich habe früher wöchentlich ja auch ein Brot gebacken, habe ihn wöchentlich wieder neu angesetzt. Und irgendwie wurden diese Zeiten auch immer wieder länger. Das war jetzt, glaube ich, auch schon mal gern 2-3 Wochen, dass mein Sauerteig so lange halt auch zurückgestellt, also einfach nicht beachtet wurde im Kühlschrank und den Livieto Mare hatte ich dann auch für, ich würde sagen, das müssten auch 4 Wochen gewesen, einfach im Kühlschrank. Ja, ich habe immer mal reingeguckt und es sah immer noch okay aus und habe ihn dann gedacht, oh Scheiße, muss jetzt mal dringend was machen und du willst eh eine Pizza machen. Dann habe ich quasi einen neuen Ansatz gemacht von diesem Teig und zusätzlich den Pizzateig angesetzt. Und dieser Pizzateig, wobei hier auch in Rezepten schon mal dann je nachdem geraten wird auch, dass man das Ganze mit einem normalen, mit normaler Hefe noch ein bisschen beisteuert, je nachdem wie intensiv halt die Mutterhefe ist, dass man da vielleicht ein bisschen pushen muss. Ich habe gedacht, komm, ich habe einen zweiten Pizzateig mit Hefe gemacht, falls das in die Butz geht. Also in die Hose geht, Entschuldigung, in die Butz geht, ist reinig. Ich weiß nicht, ob das jeder nachvollziehen kann. Und habe quasi dann 2 Pizzateige gemacht und einmal halt diesen kompletten Livieto Mare ohne zusätzliche Hefe mit meinem klassischen Rezept. Und ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, war, dass du mit 50 Gramm dieser Mutterhefe ein 20 Gramm, muss ich nachrechnen. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall kann man halt mit ersetzen, sodass man, hier steht, 50 Gramm Mutterhefe entsprechen 10 Gramm Frischhefe. Ha, gut, dass das Buch hier neben mir liegt. Und auf der Basis habe ich das dann mit meinem Rezept auch gemacht. Einen Tag vorher den Pizzateig angesetzt, an der Luft gehen lassen und genauso halt diesen neuen Mutterhefe-Ansatz aus dem 4 Wochen alten, was ich im Kühlschrank hatte, und ich dachte schon, ob das gut geht. Der war oben drauf komplett trocken. Da war unten drunter war er noch cremig. Es war ist ein sehr fester Sauerteig im Vergleich zu dem, also zu meinem Sauerteig ist die Livieto Mare sehr fest gewesen. Auch der Ansatz war sehr fest. Und ich habe den dann draußen stehen lassen und ich war überwältigt, mit welcher Power dieser 4 Wochen alte, trockene, nicht beachtete Ansatz wieder hochgegangen ist. Also das war wirklich unglaublich. Der hat in einem Tag das Volumen locker verdoppelt, stand super im Glas. Da war ich schon komplett baff, was dieser Levito Madre da geleistet hat. Und zusätzlich war halt der Pizzateig auch wahnsinnig gut. Also im Fall, ich habe ja dann den anderen Teig auch noch gehabt mit der klassischen Hefe und aromatisch ist das schon ein großer Unterschied. Ich war sehr zufrieden damit und ja, ich kann euch nur ans Herz legen, euch mal in diesem mit der Mutterhefe zu beschäftigen. Ich will da jetzt nochmal intensivere Tests auch durchführen. Ich habe jetzt bald einen kleinen Pizzaofen, einen gasbetriebenen, der auch 500 Grad ballert, dass ich auf der Ebene einfach mal verschiedene Teige ausprobieren möchte. Also neben dieser der Levito Madre Pizza habe ich da die Pizza vom Sven. Das ist eigentlich bisher mein klassisches Pizza-Rezept gewesen, wenn es schnell gehen muss. Mit diesem Pizzarezept habe ich das dann auch mit diesen 50 Gramm, 10 Gramm Frischhefe mit der Mutterhefe, habe ich also Svens Rezept einmal gemacht mit der frischen Hefe, einmal mit der Levito Madre und dann habe ich ja auch noch das Rezept von der Giuseppina aus Frankreich, der Venezianerin, die ja einen Pizzateig auch mir, das Rezept findet ihr auch bei mir im Blog, ich werde es nochmal verlinken, was ihr auch ohne Küchenmaschine machen könnt. Also ihr müsst diesen Teig 2 Tage lang in den Kühlschrank stellen und rührt im Grunde die ganzen Zutaten mit einer Gabel nur unter. Und durch den, ich bin nicht mehr ganz sicher, ist glaube ich ein recht hoher Anteil Hefe drin oder ich bin nicht mehr ganz sicher, hat sich halt diese ja, Kneten und Falten macht man später dann trotzdem, aber im Grunde ist diese ganze, der Vorteig ist halt ohne Küchenmaschine und ohne große Knetaufwände zu machen. Wirklich ein sehr witziges Rezept von der Giuseppina und diese 3 Teige würde ich auf jeden Fall sehr gerne in dem Oni Pizzaofen mit Gas einfach mal gegeneinander ausprobieren und dann werde ich auch diese Levito Madre bei der Pizza im Vergleich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Genauso im Bereich Focaccia. Focaccia ist auch eine große Liebe von mir. Gerade bei diesem trockenen Ansatz von dem Levito Madre, den ich hatte, und den ich ja dann in den zum einen in den neuen Ansatz getan habe, der nur aus Wasser und Mehl besteht, genauso wie mein Pizzateig, wo ja noch Olivenöl und Salz noch mit dazukommt, war ich einfach baff. Ich habe erst gedacht, diese ganze Olivenöl-Salz-Nummer würde den irgendwie so beeinträchtigen, dass das gar nicht richtig funktioniert, weil er halt einfach der Levito einfach schon so alt ist. Aber Pustekuchen, beides wirklich, wirklich top. Und das Besondere ist halt, diese Mutterhefe von der Herstellung her, habe ich verschiedene Rezepte gelesen. Also es funktioniert natürlich genauso wie bei einem Sauerteig. Du brauchst einen Ansatz, den du immer weiter kultivierst. Wasser und Mehl ist es ja beim Sauerteig gewesen. Und du brauchst ein Mehl, das in Richtung Vollkorn geht, damit du die Bakterien urtypischer und ja auch je nachdem durch Krieg und was er sehr auch ärmlich und Fleisch war Luxus, dass einfach auch vegetarische Gerichte sehr stark in einem in einem sehr normalen das normale Essen war vegetarisch, ne? Und deswegen ist es schon schön auch mal solche Rezepte sich nochmal anzuschauen und damit einfach das ein oder andere nochmal zuzubereiten und auch einfach vegetarisch zu essen, ja. Also links findet ihr im Blog. Und zweiter Punkt, wenn wir jetzt Richtung auch nochmal ein Rezepterlebnis von mir mitbekommen wollt. Ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon erzählt, das ist Jahre her. Und ich hatte einmal das große Glück, beim Eckhard Witzigmann zu essen. Und ich bin nicht bei ihm gewesen. Er hat ja auch schon sehr lange kein eigenes Restaurant mehr. Er ist ja immer überall mal als Gast oder ja, Patron am Kochen und wir hatten das große Glück, dass er hier bei uns in der Stadt war und mit Hans-Stefan Steiner zusammen dann ein Dinner gemacht hatte und wir haben da das Glück gehabt, dass wir mitessen konnten und also ja, uns einkaufen konnten, um da mitzuessen, sagen wir so. Und da gab es ein Gericht, was ich wirklich durch die Bank, wenn ich so auch drüber nachdenke, ich habe viel auch drüber nachgedacht, was das beste Gericht ist, was ich jemals gegessen habe. Und da gibt's viele Gerichte, an die ich mich gerne erinnere und wo ich sage, aber wenn ich das wirklich jetzt mal so beziffern müsste auf ein Gericht, dann würde ist es dieses Gericht gewesen und das war Kalbsbries Rumor. Und das ist ein, ich würde fast sagen, es ist ein Signature-Dish von Eckhard Witzigmann. Und an diesem Abend wurde das halt serviert. Es war in einer Interpretation unter anderem von Hans-Stefan Steinheuer. Es war ja nicht alleine aus der Feder von Eckhard Witzigmann. Aber das Besondere an diesem Gericht ist, es ist ein Strudel quasi, also wie ein Apfelstrudel, ein Strudelteig, und es ist gefüllt mit Kalbsbries, Foie Gras und also Gänseleber, frischer Gänseleber und Trüffel. Und dazu ist noch ein Lauchgemüse und eine, ich glaube, es ist eine Champagner Beurre Blanc, also eine Buttersoße mit Wein, also mit Champagner, eine frische, weinige Buttersoße. Und dieses Gericht fand ich damals Wahnsinn und habe eigentlich gedacht, ich werde es niemals zubereiten. Also selber zubereiten können oder ja, weiß ich nicht. Also das eigentliche Rezept ist auch sehr aufwendig, wenn man den Strudelteig zum Beispiel auch selber macht. Aber wir hatten irgendwie die verrückte Idee, es doch mal irgendwie mal selber zu machen. Und Caroline hat eine neue Küche bekommen und wir waren zum Kücheneinweihung eingeladen, also zu einer kleinen Kücheneinweihung. Und sie fragt, was sollen wir denn kochen? Und ich so, boah, keine Ahnung, guck mal, was du kriegst. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe Kalbsbries bekommen beim Metzger, frisches Kalbsbries. Und das Kalbsbries ist jetzt wird ja sehr viel Kalb auch mittlerweile gegessen. Das ist eine Drüse in der Brust vom Kalb. Also es ist jetzt das ist die Wachstumsdrüse. Also Leute, die bei Kalbsbries anfangen mit Gehirn, das stimmt halt nicht. Ich habe es früher auch gedacht, aber das hat damit halt nichts zu tun. Die sitzt in der Brust und ist eine sehr, also ausgewachsene Tiere haben dieses Kalbsbries nicht, deswegen heißt es ja so. Und weil sie sehr ausgewachsen und es ist ein sehr fettiger, eine fettige Drüse. Ich weiß nicht, Drüse ist auch ein fieses Wort. Im Grunde ist es ein Stück Fleisch, was sehr fettig ist und sehr zart. Und dieses kriegt man beim Metzger wunderbar. Es wird leicht blanchiert, also am besten geputzt kaufen beim Metzger und man kann das dann blanchieren. Und eine sehr schöne Zubereitungsart davon ist dann auch, es einfach leicht zu melieren und dann knusprig auszubacken. Also wenn man es klein gewürfelt hat, dann hat man halt so, oh, es ist einfach ein aromatisch Hammer. Und sie die hat das und ich habe dann Cake geschrieben, okay, ich habe noch ein bisschen frische Foie Gras im TK, und Trüffel habe ich auch noch da. Wollen wir Kalbsbries Rumor machen? Ja, warum nicht? Gegoogelt, ein Rezept gefunden bei Falstaff, hänge ich auch in die Shownotes. Und dann haben wir uns daran getraut und ich muss sagen, wir sind sehr zufrieden gewesen mit dem Ergebnis, natürlich mit eigenem Strudel und wir haben keine Champagner Beurre Blanc gemacht, auch da sind wir einfach auf den normalen Winzersekt gegangen, aber diese Kombination von Kalbsbries-Trüffel und Entenleber, Gänseleber ist einfach Wahnsinn, also ich bin so happy gewesen, dass wir das gemacht haben. Es gab dazu einen edelsüßen Riesling von der Mosel-Saar, von Nick Weiß. Und wow. Also wenn man jetzt nicht mehr die Chance hat, das vom Eckhard Witzigmann nochmal selber zu essen, auf jeden Fall mal versuchen, es nachzuprobieren. Wenn ihr es irgendwo auf einer Karte seht oder irgendwer es mal interpretiert oder mal macht, natürlich, wenn ihr die Komponenten mögt, ne? Wenn ihr sagt, ich esse keine Gänseleber, ist das völlig in Ordnung für euch. Bitte erzählt mir nicht, warum ich es nicht essen soll. Können wir gerne mal drüber diskutieren. Ich habe da meine Meinung zu, weil ich einfach auch sehe, natürlich ist das Gänseleberherstellung muss man jetzt nicht drüber reden. Aber ich weiß nicht, ob man über ein Genussmittel, was man zweimal im Jahr konsumiert, wirklich so ein Fass aufmacht, während vor deutschen Supermärkten Hähnchenwagen mit Hähnchen für Spottpreise, wofür du kein Hähnchen aufgezogen bekommst, sich im Kreis drehen, das zu Tausenden pro Stadt oder täglich gegessen wird. Natürlich, ja, also man kann sich natürlich einfach über die Gourmets aufregen, die Gänseleber essen. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, ihr könnt gerne andere Meinung sein, aber darüber müssen wir jetzt nicht unbedingt diskutieren. Aber wie gesagt, wenn ihr Karlsbries, auch auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr das mal irgendwo in einer Karte seht, hieß es nochmal in England, habe ich auch erst nach dem Bestellen und Essen gemerkt, dass es Karlsbries ist. Und ich habe den Namen vergessen. Auch witziger Name für... Ich muss sagen, es war Sweetbreads. Sweetbreads und süßes Brot. Und das war für mich so, okay. Ich habe das dann, ich glaube, erst durch Nachfragen kam es dann irgendwann in England, habe ich das gegessen. Und ja, das war die klassische Zubereitung. Also gerade wenn ihr das paniert, kross ausgebratenes Kalbsbries oder Sweetbreads kriegt, probiert's aus. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn nicht, geht mit mir irgendwo essen, probiert es, und wenn ihr es nicht mögt, gebt es mir. Es könnte nur sein, dass ich hoffe, dass ihr es nicht mögt, damit ich es essen kann, weil es wirklich eine Delikatesse ist vor dem Herrn. Und wenn man natürlich dann so sieht, dass man Gänseleber eine Delikatesse, Trüffel eine Delikatesse, Champagner, wenn man diese Komponenten alle zusammen, was soll dabei Schlechtes rauskommen? Also es war ein sehr schönes Gericht, und ich bin mega happy, dass wir es selber zubereitet haben, und kann nur sagen, traut euch, macht es selber. Es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. So, was habe ich noch? Danach, weil es jetzt so schön im Nachgang passt, hatte Caroline ein Rumsteak am Stück im Ofen gemacht, so ungefähr ein Kilo. Ich wollte sie nochmal nach der genauen Zubereitungsart fragen, aber im Grunde hat sie dieses am Stück mit Salz, Pfeffer und ausgepressten Knoblauchzehen, hat sie quasi so fast wie ein Rub gemacht. Das wurde dann von allen Seiten eingerieben und kam dann bei, ich glaube, 240 Grad 10 Minuten auf den Rost in den Backofen, hat dann so eine Erstbräunung bekommen, wurde dann runter auf 200 gestellt, und da bin ich jetzt nicht sicher, ob es 20 Minuten nochmal waren oder eine halbe Stunde, und kam dann raus und für eine Viertelstunde oder sogar 20 Minuten einfach in Alufolie auf dem Brett, wurde dann rosa, perfekt rosa, durchgehend perfekt gegart, angeschnitten, als Scheiben serviert. Habe ich so selber noch nie gemacht. Ich glaube auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal sonst irgendwo so gegessen habe, und es ist wirklich eine mega geniale Zubereitungsart, um einfach mal Roastbeef oder ein Rumsteak zu servieren ohne Stress. Also du hast natürlich immer, wenn du in der Pfanne, du machst eine schöne Kruste drauf, lässt es dann nochmal ziehen im Backofen, und es ist auch cool, und du hast natürlich viel mehr Röstaromen, aber bei diesem geschnittenen Stück Fleisch hast du ein wunderbar schmeckendes Rumsteak gehabt. Es war ein schönes Rumsteak, trocken gereift vom Metzger. Aber es war einfach nicht, es hatte mal eine komplett andere Geschichte wie diese Cross überall Steaks, sondern dieses aufgeschnittene Steak war sehr schön, und was übrig bleibt, wenn denn was übrig bleibt, kann man sehr schön dann auch noch am nächsten Morgen als Aufschnitt auf dem Braten mit einer schönen Remoulade, bin ich auch immer für zu haben. Also wirklich sehr, sehr schön. Und da haben wir, dazu gab es, ich glaube, Spaghetti mit einer Shiitake-Rahmsoße und Kohlrabi-Gemüse. Seht ihr, glaube ich, auch noch bei mir im Instagram. Aber gerade diese Zubereitungsart vom Rumsteak am Stück, echt cool. Es waren nur Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und dann habe ich an dem Wochenende, ich glaube, es war auch das oder das Wochenende danach, auch noch einen Rezepttipp von Caroline ausprobiert. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach im Netz gesehen. bei, ich glaube, bei Sebastian Borthäuser auch. Das ist ein Sommelier, der mal beim Hans-Stefan Steinheuer gearbeitet hat und nun, ich weiß gar nicht, was er jetzt genau macht, also Sommelier und auch noch Gastroberater, und der hatte auch mal einen Oktopus im eigenen Saft gekocht. Und bisher habe ich ja auch immer so, auch was ich gesehen und gelernt habe, den Oktopus in Wasser, natürlich mit Suppengemüse und Lorbeer und Pfefferkörner und alles, das ganze Ding zu kochen, gar zu kochen, fand ich den Ansatz, den Oktopus nicht in Wasser zu geben, was natürlich auch auf eine gewisse Weise irgendwo den, weiß nicht, ob das wissenschaftlich fundiert ist, aber natürlich auch irgendwo ein Stück weit auslaugt und natürlich auch Aroma zieht, war hier der Ansatz, den Oktopus einfach in, du brätst halt, ich glaube, du hast Zwiebeln, ich hätte noch ein paar Möhrchen in den Topf getan, habe das kurz angebraten, und du schmeißt dann den gewaschenen Oktopus tropfnass noch leicht in den Topf, machst einen Deckel drauf und lässt das leicht braten, wobei der halt so schnell auch Wasser abgibt, der Oktopus, dass das schon eine ein bis zwei Finger hohe Wasserlache in dem Topf auch entsteht, und das kocht natürlich auch wieder hoch und am Deckel steckt es wieder runter. Also es verliert nicht so viel Flüssigkeit, wo ich eigentlich dachte, der kann doch nicht so viel Flüssigkeit verlieren, dass er darin gart. Ist das eher ein Braten oder ist das wirklich ein Dämpfen da in seinem eigenen Saft? Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Es kommt noch Pfefferkörner rein und noch, was habe ich noch reingetan? Lorbeerblatt und sowas, also alles, was man klassisch eigentlich kennt für die Zubereitung, habe ich da auch so gemacht, und es ist ein wirklich schöner Sud auch bis zum Ende gewesen, und diesen Sud habe ich dann auch, ich habe den Kopf nicht gebraucht, weil ich die Ärmchen für mein Gericht nur gebraucht habe, habe ich den Kopf dann zerschnitten in Würfel und mit dem Sud eingefroren für mein schönes Risotto oder sowas, Meeresfrüchte-Risotto. Also die Aromatik von dem Sud war mega gut, und auch der Geschmack vom Oktopus war sehr pur, intensiver, gefühlt intensiver. Vielleicht ist das auch alles Einbildung, weil man gesehen hat, wie er zubereitet ist. Das würde ich vielleicht gerne mal blind verkosten. Aber ja, gefühlt auch die Farbe ein bisschen besser gehalten. Man hat ja bei diesen lila Oktopussen dann auch schon mal das Problem, dass diese lila Haut so abribbelt. Fand ich auch einen Ticken besser. Und die erkalteten, ich habe die leicht warmen Ärmchen dann einfach in Knoblauch, Salz und Pfeffer, Olivenöl leicht mariniert und dann einfach zum Grillen nochmal auf die heiße Plancha gejagt und mit einem T-Bone Steak und ich glaube Bratkartoffeln von der Plancha, von der Pyron Plate, dann im Garten serviert. War auch so eine Spontansache. Manchmal haben wir im Fischgeschäft auch das Glück, dass dort der Oktopus vorgekocht ist und man kann Ärmchen einzeln kaufen. Gab es leider nicht, dafür gab es den ganzen Oktopus, und meine Tochter isst auch sehr gerne Oktopusärmchen, knusprig. Haben wir gesagt, ach komm, dann nehmen wir den ganzen mit, und dann habe ich das direkt mal ausprobiert mit dem im eigenen Saft kochen. Also könnte für mich neuer Standard werden für den Oktopus, für die Oktopus Zubereitung, weil Aromatik ist wirklich top. So, was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Ach ja, genau. Noch ein weiterer Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Instagram. Mein Düppekuchen hat es jetzt. Nee, ist nicht mein Düppekuchen, das muss ich korrigieren. Es war der Düppekuchen, das Düppekuchenrezept meiner Großeltern und meiner Oma und meinem Opa hat es bis in die Filet geschafft. Der Stefan Paul hat in seiner Deutschstunde, das ist eine kleine Serie, die er jetzt in der FLE über mehrere Magazine schon hatte, und ich glaube, es gibt auch ein sehr schönes, ich weiß nicht, ob er schon ein Kochbuch hat, wo es einfach um deutsche Rezepte geht, um alte deutsche Rezepte, und war er auf der Suche nach dem Düppekuchen, und ich meine, gerade im letzten Februar hatte ich ja auch wieder unseren Karnevals-Düppekuchen gemacht und habe gerade in dem Zusammenhang auch sehr viel auf Instagram, ich glaube, wir hatten hier auch eine Podcast-Folge dazu, welche verschiedenen Namen und Zubereitungsarten dieser Düppekuchen rein auf, rein ab in der Pfalz und keine Ahnung, überall gibt es ja so eine Art Kartoffelkuchen, mit Speck und mit was auch immer drin, mit Sauerkraut und mit Printen und keine Ahnung, also Rosinen. Es gibt tausend Varianten vom Dippekuchen und auf dem Instagram-Post, den ich damals hatte, hatte ich das einfach auch mal die Leute gefragt, wie heißt der bei euch, was macht ihr da Besonderes rein, und da kam ein unheimliches Potpourri zusammen und ich weiß gar nicht, ob Stefan da drauf aufmerksam wurde. Auf jeden Fall haben wir auch ein bisschen geschrieben und ich habe ihm einfach ein bisschen was zum Dippekuchen erzählt und dann sagt er, ja, ich würde da gerne eine Deutschstunde zu machen. Und er hat das Rezept auch von meinen Großeltern nachgekocht oder nachgebacken, wohl eher, und einen echt sehr schönen Bericht in der aktuellen Effilé geschrieben. Auf Instagram seht ihr nur die Fotos also von seinem Gericht. Ihr könnt sehr gerne einfach euch die aktuelle Effilé kaufen. Ist für mich eine wirklich grandiose Kochzeitung, die einfach wunderschön recherchierte, also nicht jetzt in Bezug auf meinen Dippekuchen, sondern generell wunderschön recherchierte Berichte oder Reportagen hat zu allem Möglichen, was es Essen angeht. Und es ist so nicht so Mainstream geil oder ich nichts gegen die Beef, weil auch eine Beef schaue ich schaue mir wirklich sehr gerne die Fotos an. Aber ich habe einfach schon ein bisschen was gegen diese ganze Werbemaschinerie, die da läuft und auf auch so ein Stück weit mainstreamig und sowas. Also das ist, ich finde halt, eine Effilé kaufe ich einfach blind, wenn ich sie irgendwo sehe. Ich habe jetzt zum Glück dieses Jahr auch mir zu Weihnachten ein Abo gegönnt, um einfach nicht mehr darauf angewiesen zu sein, am Flughafen wirklich zum richtigen Zeitpunkt da zu sein, um sie dann dort zu finden. Auch wenn am Ende der beste Platz, um Effilé zu lesen, für mich im Flugzeug ist oder in der Bahn oder keine Ahnung. Das ist natürlich im Moment schwierig. Deswegen bin ich doppelt froh, dass ich diesmal das Abo nach Hause kriege. Lese ich wirklich unheimlich gerne und bin mega glücklich, dass der Stefan da diesen schönen, wunderschönen Bericht geschrieben hat und dass das Gericht, also das Rezept meiner Großeltern jetzt in der Effilé drin ist. So. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen weiteren Rezepttipp für euch. Also ich hoffe, euch gefallen diese ganzen Rezeptideen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob euch das irgendwie weiterbringt oder ob es einfach zu oberflächlich teilweise ist. Ich versuche Rezepte auch immer wieder zu verlinken da drin, ob es einfach schon Inspiration genug ist, einfach mal zu hören, was ich gesagt habe, oder ob ihr mehr, noch viel, viel tiefere Informationen in den Shownotes bräuchtet. Wie gesagt, ich versuche immer noch Rezepte dahinter zu packen, wenn es sie denn gibt. Das ist bei meinen Sachen immer ein bisschen schwierig, gerade jetzt auch dem Punkt, zu dem ich jetzt komme. Wir hatten ja diese chinesischen Kohlsalat mit den Mie-Mandel-Plättchen-Nudel-Crunch, wenn ihr euch richtig erinnert, den ich ja so hart abgefeiert habe. Auch ein Rezept von Caroline. Ihr merkt, Caroline hat einen großen Einfluss auf die Sachen, die ich in der letzten Zeit gekocht habe. Und diesen Mie-Nudel-Crunch, der hat mich ja nicht so richtig losgelassen und ich habe einen Lachs-Tatar gemacht und einfach diese Aromatik von den aufgeweichten, also leicht angeweichten, nicht ganz gekochten Nudeln fand ich halt so genial, dass ich diese Mie-Nudeln ohne Mandeln in der Pfanne geröstet habe, also die zerbröselten geröstet habe und dann einfach mit einem Stück mit Sojasauce oder eine Teriyaki-Sauce leicht einmariniert, also eine halbe Stunde einfach nur, und dann auf dieses Lachs-Tatar mit Wasabi-Mayonnaise, die Wasabi-Nüsschen, diese Erbsen, glaube ich, sind das. Das sind keine Nüsschen. Im Asialaden sind das, glaube ich, Erbsen und keine Erdnüsse, wie man sie schon mal im Supermarktregal im Normalen findet. Die gecrunched, draufgebröselt und diese Sojasauce und diese halbgaren Nudel-Crunch-Dinger haben mich total angefixt. Also in dem Zusammenhang auch mal schön, um die irgendwo als Crunch nochmal reinzubringen. Ich muss dringend nochmal diesen Nudelsalat mit den Mie-Nudeln machen. Ja, also soweit, so gut zu meinen Rezepten für diese Woche. Ich denke, ihr habt sehr schönen Rundumschlag von hier bis dort gehabt. Wenn euch irgendwas gefehlt hat, geht bitte auf küchen-funk.de, schreibt einen Kommentar unter die Folge. Ich antworte sehr, sehr gerne. Es gab auch zu den letzten Folgen die ein oder andere Rückmeldung, Korrektur auch für nochmal für die Petromax, Verwirrung von den Kastenformen oder Nachfragen zu den Köfte, wie die genau zubereitet worden sind. Das hat mich mega gefreut. Also geht bitte auf den Blog oder auf den Podcast-Site oder versucht es über einen anderen Kanal wie Twitter, Instagram, Facebook, bei mir als Küchenjunge. Fragt nach, wenn ihr irgendein Rezept braucht oder nochmal eine Nachfrage habt oder einen eigenen Input oder eine eigene Idee oder mir erzählen wollt, wie ihr euren Lievito Madre gemacht habt. Könnt ihr auch auf küchen-funk.de einen Audiokommentar schicken und mir sagen, ja, wie man doch am besten das auch noch machen könnte. Also höre ich gerne, veröffentliche dann auch gerne oder ich höre es mir auch gerne nur selber an. Camillo hatte einen Audiokommentar noch geschrieben zum Ex-Benedict, gerade zum Eierpochieren, dass man da auch sehr gut, aus dem Chemiebereich gibt es Rührgeräte, die man da verwenden für kann, so Rührplatten und sowas. Sehr, sehr fancy Herangehensweise, aber sowas kriegt man bei eBay wohl auch für kleines Geld. Und da kann man auch natürlich noch mehr schöne Sachen mit anstellen. Könnt ihr euch mal anschauen. Ja, soweit von mir. Meldet euch bitte. Ich höre euch gerne zu, weil ihr hört mir gern zu. Das gebe ich euch auch gerne zurück. Und ich freue mich, wenn es in den nächsten zwei Wochen dann auch wieder heißt, herzlich willkommen beim Küchenfunk und gerne wieder mit Martin zusammen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.